Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Warum haben sich in den USA die Republikaner mit Donald Trump durchgesetzt? Warum haben die Demokraten so stark an Einfluss verloren? Eine weit verbreitete These lautet, die Demokraten hätten zu viel über Befindlichkeitsthemen wie Genderfragen, kulturelle Anerkennung von Minderheiten, wie Menschen mit Migrationshintergrund und Schwulen oder Toiletten für das dritte Geschlecht diskutiert, während die Republikaner und Donald Trump sich den Abstiegssorgen der weißen Mittelschicht gewidmet hätten. Identitätspolitik nennen Sozialwissenschaftler so etwas. Es wäre interessant, das auf die Verhältnisse in Deutschland zu übertragen, insbesondere auf das Abrutschen der Sozialdemokraten als Volkspartei. Inwieweit haben die Rechten hierzulande davon profitiert? Identitätspolitik und moralische Panik. Sozialwissenschaftler debattieren über den Verlust der gesellschaftlichen Solidarität. Ein Beitrag von Ingeborg Breuer.
Ein Beispiel ging ganz groß durch die Presse. Das kam auch in Europa an. Ein Skandal an einem College in Yale.
Der Wissenschaftsforscher Professor David Kaldewey von der Uni Bonn über einen Vorfall an der amerikanischen Elite-Universität Yale.
Es gab von der Verwaltung eine E-Mail an die Studierenden mit dem Hinweis, bei Halloween-Kostümen bitte Rücksicht zu nehmen auf kulturelle Minderheiten und bestimmte Kostüme zu vermeiden, die gewisse Stereotype produzieren. Studierende können sich irgendwie verletzt fühlen, wenn Kommilitonen sich als Indianer, Eskimos verkleiden, Sombreros tragen.
Die College-Leiterin Erika Christakis kommentierte diese Mail.
Eine Dozentin, Erika Christakis war es, hat nur ganz differenziert die Frage gestellt, ja, im Prinzip geht jetzt wirklich die Welt unter, wenn jemand das falsche Kostüm anzieht. Und diese E-Mail hat bei den Studierenden einen Riesenskandal ausgelöst.
Einen solchen Skandal, dass Erika Christakis und ihr Ehemann Nikolas ein halbes Jahr später das College verließen, weil sie dort nicht länger erwünscht waren.
Diese Art von Ereignissen, von denen gibt's viele und die gingen in den letzten Jahren ganz massiv durch die Medien und letztlich auch in Europa. Und dann entstand eben ja so dieser schauernde Blick über den Atlantik.
In den USA gehe das Gespenst einer neuen studentischen Bewegung um, schreibt David Kaldewey. Diese Bewegung kämpfe für eine Universität, in der kein Raum ist für Diskriminierung, für rassistische und sexistische Sprache und für koloniale Weltanschauungen. Die Methoden, dies durchzusetzen, sind allerdings umstritten. Da wird ein Professor der Mikroaggression bezeichnet, weil er seine Tochter als schön bezeichnet, weil sich weniger schöne Frauen zurückgesetzt fühlen könnten. Da werden Texte, die zum Beispiel auf eine religiöse Minderheit verletzend wirken könnten, mit einer Triggerwarnung versehen. Achtung, die Lektüre könnte deine religiösen Gefühle verletzen. In sogenannten Safe Spaces, also Sicherheitsräumen, sind Aussagen verboten, die andere als abwertend empfinden. Und in Mails weisen Studenten darauf hin, welchem Geschlecht sie zugeordnet werden möchten, erzählt der in Stanford lehrende Politikwissenschaftler Francis Fukuyama.
If you get an email frequently at the end of the email,
wenn man eine Mail bekommt, gibt es am Ende oft einen Hinweis darauf, welchem Geschlecht der Absender zugehören will. Und das korrespondiert nicht immer mit dem Geschlecht, mit dem man geboren wurde. Und es gibt ja die Überzeugung in der Transgender-Bewegung, dass Geschlecht komplett sozial konstruiert ist und nichts mit Biologie zu tun hat.
Identitätspolitik nennt man politisches Handeln, bei dem je eine spezifische Gruppe von Menschen mit ihren Bedürfnissen und Besonderheiten im Mittelpunkt steht. In den USA weit verbreitet sind mittlerweile auch in Europa bzw. in Deutschland identitätspolitische Forderungen zu vernehmen. Etwa wenn Martins Umzüge von einigen Kitas in Lichterfeste umbenannt werden, um die Gefühle Andersgläubiger nicht zu verletzen. Wenn Gendersternchen die sprachliche Diskriminierung von Frauen aufheben sollen. Wenn kritisiert wird, dass Menschen auf einem Festival Dreadlocks, also Rasterlocken, tragen, obwohl sie nicht aus Afrika oder Jamaika stammen. Das sei nämlich eine unzulässige kulturelle Aneignung. Die Darmstädter Soziologieprofessorin Cornelia Kopetsch, die gerade ein Buch über die Gesellschaft des Zorns veröffentlichte, bringt es auf den Punkt. Während das linke politische Denken im 20. Jahrhundert vor allem von Wirtschaftsfragen bestimmt wurde, beschäftige sich heutige Politik obsessiv mit kulturellen Fragen, die Anerkennung und den Status betreffend.
In den Kulturbetrieben, in Kunst und Fernsehen hat man sich zunehmend mit Fragen der Geschlechterpolitik, der feinen Unterschiede, Lebensstile, Milieus, kulturelle Differenzen, das ist das zentrale Anliegen beispielsweise auch in den Sozialwissenschaften. Und das hat dazu geführt, dass bestimmte Themen wie etwa Klassenunterschiede, soziale Ungleichheiten in den Hintergrund geraten sind. Und vorrangig eben Themen wie Rassismus, Geschlechterverhältnisse thematisiert worden sind.
Der Wiener Soziologe Dr. Jens Kastner, der mit der Autorin Lea Susemichel ein Buch über Identitätspolitiken schrieb, sieht die Anfänge dieser Bewegung bereits in den Protestbewegungen der späten 60er Jahre.
Und es wurde klar, dass viele, viele Menschen und ihre Lebensrealitäten im Modell des männlichen Fabrikarbeiters nicht mitgedacht waren. Mhm. Das ist, denke ich, die Geburtsstunde der linken Identitätspolitik. Die Differenzen, die vorher ausgeblendet wurden, dass Frauen anders ausgebeutet und diskriminiert werden als Männer, dass Angehörige ethnischer Minderheiten anders als Weiße ausgebeutet und diskriminiert werden und so weiter, wurden dann vom Feminismus und dem neuen Antirassismus gewissermaßen eingeblendet.
Neu ist Identitätspolitik also nicht. Dennoch war der Begriff bis vor einigen Jahren weitgehend unbekannt. Aber dann wurde Donald Trump zum Präsidenten gewählt und dies erklärte der amerikanische Kulturwissenschaftler Mark Liller damit, dass die amerikanischen Demokraten zu viel über Identitätspolitik, zum Beispiel über Genderclothes, und zu wenig über die Abstiegssorgen unterprivilegierter weißer Männer diskutiert hätten.
Es wurde kritisiert, dass die Linke sich nur noch mit vermeintlichen Nebensächlichkeiten wie den Anliegen von Frauen, Lesben, Schwulen, Transpersonen und ethnischen Minderheiten beschäftigt habe, statt sich der sozialen Ungleichheit zu widmen und damit eben die Wähler und Wählerinnen in die Arme der Rechten getrieben habe.
Seither wird nicht nur in den USA über Identitätspolitik gestritten. Sie gilt vielen als Ursache für das Scheitern der Linken. Durchaus auch für die Stimmverluste der deutschen Sozialdemokraten. Zwar hätten diese, so Dr. Michael Bröning, Leiter des Referats Internationale Politikanalyse an der Friedrich-Ebert-Stiftung, den letzten Bundestagswahlkampf im Namen der sozialen Gerechtigkeit geführt. Doch auch bei ihnen sei eine Entfernung von den genuin linken Themen zu verspüren.
Betrachten wir etwa zwei Gesetze, die in der Koalition verabschiedet wurden und die gemeinhin als große Erfolge auch sozialdemokratischer Regierungshandlung gelten. Und ich meine damit das Gesetz zum gesetzlichen Mindestlohn und das Gesetz zur Ehe für alle. Als das Gesetz der Ehe für alle im Bundestag verabschiedet wurde, da regnete es Konfetti und es gab öffentliche Partys, während das Gesetz zur Einführung des gesetzlichen Mindestlohns eher so im Routinebetrieb des Regierungshandelns durchgeschoben wurde. Und ich glaube, dass das schon ein Stück weit eine gewisse Fokusverschiebung auf identitätspolitische Themen illustriert.
Eine Fixierung auf die Belange einzelner unterdrückter Gruppen allerdings erschwere den Blick auf ein solidarisches Wir.
Wir konzentrieren uns auf immer kleinere Opfergruppen, die letztlich immer genauer definiert werden und die letztendlich auch in einem Konkurrenzkampf sich befinden um gesellschaftliche Aufmerksamkeit. Und der Fokus auf diesen Opferkategorien betont immer das, was die Menschen unterscheidet und lässt weitgehend außer Betracht, was die Menschen gleichzeitig aber auch vereint. Und deswegen macht eine überzogene Identitätspolitik gesellschaftliche Solidarität extrem schwierig. Und deswegen entmachtet sie letztlich auch den Anspruch linker Politik.
Aber wendet Jens Kastner ein, auch eine Politik, die die Idee einer solidarischen Gesellschaft realisieren wolle, agiere nicht ohne Identitätspolitik. Schon die Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts sei schließlich eine identitätspolitische Bewegung gewesen.
Marx und Engels haben das auf den Punkt gebracht, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen sich automatisch, weil der Kapitalismus so und so weit fortgeschritten ist, als Proletariat, also als kämpfende Einheit begreifen, sondern dazu musste was getan werden. Ja, da musste Klassenbewusstsein, dass die eigene Lage, was mit kollektiven Verhältnissen zu tun hat, geschaffen werden.
Dem stimmt auch Cornelia Kopetsch zu. Zudem führe die Kategorisierung von gesellschaftlichen Widersprüchen zu ökonomischen Haupt- und kulturellen Nebenwidersprüchen zu einer fragwürdigen Hierarchisierung sozialer Ungerechtigkeiten.
Also entweder hat man ökonomische Differenzen betrachtet, dann ging es um die wirklichen, wahren, echten Probleme scheinbar, oder man hat kulturelle Differenzen und dann ging es nur um Minderheitenpolitik. Erstmal ist es natürlich eine Verniedlichung der Probleme, die Geschlechterverhältnisse ausmachen, wenn man sagt, das ist nur ein Kulturkonflikt.
Auch die These, dass die Linken mit identitätspolitischen Themen den Rechtspopulisten Wähler zugeführt hätten, die eigentlich bei der Linken beheimatet wären, teilt die Darmstädter Soziologin nicht. Denn die Linke und die Rechte hätten je unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen im Auge. Während linke Politik auf die künftige Aufhebung von Ungleichheiten im Interesse der benachteiligten Ziele, trete rechte Politik gerade umgekehrt für den Erhalt bzw. die Wiedererlangung verloren geglaubter Privilegien von bislang etablierten Gruppen ein.
Bei den Linken sind es eher Gruppen wie beispielsweise Frauen, die im Aufstieg blockiert worden sind. Also meines Erachtens kann man auch die MeToo-Bewegung vor diesem Hintergrund lesen, weil es sich oftmals Frauen nicht durch Zufall auch in Kulturbetrieben handelt, deren Aufstiegshoffnung missbraucht werden letztlich. Und ähnlich würde ich sagen, geht es bei den Rechten nicht darum, dass Aufstiegshoffnungen blockiert werden, sondern dass etablierten Vorrechte, also Anwartschaften, die man legitimerweise bislang erfüllt sehen konnte als männlicher Familienernährer, dass diese enttäuscht werden und jetzt ein Bündnis der Zurückfallenden herbeirufen.
Zweifelsohne gibt es mittlerweile auch eine Identitätspolitik von rechts, die sich um Begriffe wie Volk oder Nation rankt. Schnell wird dies aber als Rassismus vornehmlich alter weißer Männer abgetan. Aber ist es nicht umgekehrt auch ein Rassismus und Sexismus von links, wenn die Linke eben diese alten, weißen, meist heterosexuellen Männer als Tätergruppe für das Unheil der Welt identifiziert? Jedenfalls komme es, so Cornelia Kopetsch, überall zu neuen identitären Kämpfen, ob Biodeutsche gegen Zugewanderte, Männer gegen Frauen, Kommunitaristen gegen Kosmopoliten oder Christen gegen Muslime. Das Problem dabei sei allerdings, so der amerikanische Kulturwissenschaftler Mark Lilla, dass die Mitglieder solcher Gemeinschaften einfach nur noch auf ihrem Recht zum Anderssein beharrten.
Es gibt zwei Perioden der Identitätspolitik. Zunächst versuchte sie Gruppen, Afroamerikaner, Frauen, Schwule, in ein großes demokratisches Wir mit einzubeziehen. Aber die zweite Form der Identitätspolitik, die persönlicher war, eine Art Politik der Differenz, die entwickelte sich, statt uns alle zu einem demokratischen Wir zu vereinen, zu einer Politik von Gruppen, von Bewegungen. Das ist keine Parteipolitik mit einer Botschaft, die eine Vision anbieten würde.
Politisches Handeln werde immer mehr, so sieht es auch der österreichische Philosoph Robert Faller, durch individuellen Selbstausdruck ersetzt. Mit dem Resultat, dass die Gesellschaft ein immer zartfühlenderes Verständnis für irgendwelche Verletzlichen entwickelt habe. Die Folge sei ein politisch korrekter Moralismus mit zunehmend grotesken Zensurmaßnahmen. Etwa als im Frühjahr an der Pariser Sorbonne eine Aufführung von Aischylos die Schutzflehenden gewaltsam verhindert wurde. Es hieß, Schauspieler wollten sich darin das Gesicht schwarz anmalen. Ein solches Blackfacing fördere aber rassistische Stereotype, so die Aktivisten. Von der Hauswand der Berliner Alice-Salomon-Hochschule wiederum wurde ein Gedicht von Eugen Gomringer entfernt, und zwar, weil in dem Gedicht ein männlicher Betrachter Blumen und Frauen verehre, was unzeitgemäß und sexistisch sei, auch eine Form von identitätspolitischem Empfindsamkeitsterror, urteilten nicht wenige. Verfällt die Gesellschaft, so Mark Lilla, in eine moralische Panik rund um ethnische, sexuelle und Gender-Identitäten? David Kaldewey, Wissenschaftsforscher an der Uni Bonn, teilt solche Bedenken durchaus, aber er hält die Frage, die hinter solchen identitätspolitischen Auswüchsen steht, für durchaus berechtigt. Nämlich, ob es überhaupt überparteiliche, universalistische Standpunkte gibt, die von jedem geteilt werden können.
Natürlich spielt es eine Rolle, wenn ein beispielsweise schwarzer Studierender nicht die gleichen Möglichkeiten hat, sich in einem Seminarkontext zu äußern wie ein weißer Studierender oder eine Frau nicht wie ein Mann oder wenn Sexualität einen Unterschied macht. Das heißt, diese Grundidee, dass es natürlich nicht diesen universellen Raum gibt, wo jede Stimme gleich viel zählt, das ist absolut zentral. Das ist eine absolut zentrale Einsicht der Soziologie.
Allerdings kritisiert David Kaldewey, dass die gegenwärtige linke Identitätspolitik sich vor allem auf Zuschreibungen wie Rasse oder Geschlecht verengt, andere dagegen unterschlägt oder einfach ignoriert. Müssten nicht auch Kategorien wie Behinderung, Alter, Attraktivität, Klasse, ja auch Nation oder Ethnie gleichberechtigt in die Debatte aufgenommen werden?
Die Lösung kann halt nur sein, durchaus nach dem gemeinsamen Nenner suchen und also danach zu fragen, warum sind in jeweils spezifischen sozialen Milieus bestimmte Identitätskategorien ausschlaggebend und andere tauchen nicht auf? Und warum gibt es so wenig Interesse für die anderen Kategorien, über die man dann eben nicht spricht?
Identitätspolitik und moralische Panik. Sozialwissenschaftler debattieren über den Verlust der gesellschaftlichen Solidarität. Das war ein Beitrag von Ingeborg Breuer.